gibt es Überraschungen. Das war jetzt Psalm 23, wusste ich auch noch nicht heute Morgen, als ich aufgestanden bin, dass ich den mit euch spreche. Aber er tut so gut. Mir jedenfalls. Ich hoffe, dir auch. Wer weiß noch, was das Predigtthema ist? Noch nichts zeigen? Wer weiß, was auf der Karte drauf stand? Das stand. Oh, ich habe die falsche Karte. Ah, so kann es kommen, gell? Aber ich wusste natürlich, was draufsteht. Sag es nochmal laut. Der heilige Obstsalat. Naja, was könnte das sein? Wir kommen von Pfingstsonntag her. Der heilige Obstsalat. Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Bitte? Früchte. Ja, dann bitte das erste Bild. Könnt ihr das Licht ausmachen, damit etwas schärfer noch rauskommt? Also am Computer ist es immer so ein saftiges Bild. Das war letztes Jahr auf der Gemeindefreizeit. Die hatten da eine Theke, da gab es jeden Vormittag zum Frühstück auch Obstsalat. Und könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns da bedient haben? Also solche Früchte sind einfach köstlich. Ne? Da genießt du jede einzelne auf der Zunge. Da gibt es eine Werbung im Fernsehen von einem namhaften Süßigkeitenhersteller. Da sagt ein Kind, oder mit der Sprache eines Kindes ein Erwachsener, da findet eine Geschmacksexplosion statt. Wenn man solche Früchte genießt, ist schon toll. Und wir lesen im Wort Gottes, dass Gott solche Früchte, die eine Geschmacksexplosion ganz besonderer Art sind, entstehen lässt. In Gemeinden wie dieser hier, in Menschenleben wie deinem, kommt es zu solchen Früchten mit solchen wunderbaren Genießermomenten. Wow, dass man nur staunt, sowas gibt's, davon will ich mehr. Das finde ich so klasse. Und manche haben schon zu den Früchten mehr gesagt. Ich habe jetzt einfach so einen Obstsalat mal dargestellt, aber um welche Früchte handelt es sich eigentlich? Könnt ihr mal zusammentragen, was es da geht konkret? Es geht ja nicht wirklich um Beeren oder irgendwelches Obst. Was für Früchte sind das? Gaben des Geistes, ja. Gaben des Geistes oder Früchte? Also wir meinen ja Früchte heute. Ne? Gaben ist wichtig. Das hat mal ein Bibellehrer uns gesagt, der Heilige Geist, der ist eine Taube, bildhaft gesprochen. Eine Taube hat wie viele Flügel? Zwei. Da gibt es 9 Früchte und da gibt es 9 Gaben und gemeinsam kann das wunderbar fliegen. Aber heute betrachten wir den einen Flügel mit den Früchten. Aber was ist es konkret? Welche Früchte? Um was geht es da? Du liest aus der Bibel ab. Okay, es war nicht die Bibel. Also nochmal eine nach der anderen, ganz laut. Kann noch jemand ergänzen? Liebe, Friede, Freude. Also ich helfe euch ein bisschen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das wiederholen. Ich merke irgendwie, Einzelne wissen viel. Und das ist klasse. Ich freue mich, dass ihr so viel wisst. Und andere, die sind vielleicht noch im Urlaubsmodus und müssen noch richtig wach geküsst werden heute Morgen. Also, dann ergänzen wir mal miteinander. Ich habe da, das soll ein Baum sein, der kommt leider ein bisschen schwach raus, aber trotzdem, da sind die Früchte dran in Form von Äpfeln halt. Ne? Freundlichkeit, Treue, Enthaltsamkeit, Langmut, Sanftmut, Freude, Friede, Güte, Liebe. Das sind gewaltige Werte und das sind Geschmacksexplosionen. Wenn das unter uns geschieht, sich unter uns ereignet, das ist der Hammer. Da gibt es keine Gemeinschaft von Menschen, wo es so schön ist, wo es so erfrischend ist, wo es so angenehm ist zu sein, wie genau in so einer Gemeinde. Wenn solche Früchte hier wachsen und entstehen, da werden wir genießbar. Stimmt's? Aber man muss auch ein bisschen Geduld haben. Ich habe daheim einen Apfelbaum im Garten. Rubinetten haben wir vor vielen Jahren mal so einen Baum gepflanzt, der wird immer größer. Und ich schneide da immer wieder was zurück. Ich werde ein bisschen Gärtner, Günther, du hast mir gute Hilfe gegeben, dass ich das machen kann. Und da gab es jetzt auch jede Menge Blüten wieder und aus den Blüten wurden inzwischen so Mini-Äpfelchen. Aber wenn ich die jetzt pflücken würde und euch anbieten würde, würdet ihr das wollen? Nee. Ich glaube, das wäre ein bisschen... Hat es jemand probiert von euch mal? Also ich habe es noch nicht probiert, aber es wird unreif schmecken. Es ist noch nicht der fertige Apfel. Und wir merken, das mit der Frucht hat auch einen gewissen Zeitfaktor. Das braucht Zeit, dass es wächst. Aber es wird wachsen. Und es soll wachsen. Und manchmal scheint es so einen Wachstumsschub zu geben. Also die letzten Wochen gab es bei uns ja viel Regen. Und ich weiß nicht, in euren Gärten, die ihr vielleicht täglich sät oder auch beobachtet bei den Nachbarn, ich finde es bei uns, das war wie eine Explosion. Je mehr Wasser vorhanden war, umso mehr hat das Grün sich entfaltet und es wird so ein kleiner Dschungel fast. Man muss also wirklich gucken, dass man der Herr der Lage bleibt. Es ist gewaltig und es gibt Dinge, die dieses Wachstum regelrecht beschleunigen. Aber es gibt auch Phasen der Trockenheit, wo sich nichts zu tun scheint. Und das ist manchmal unser Problem. Ich möchte euch eine Geschichte lesen, die habe ich kürzlich entdeckt bei einem meiner Lieblingsautoren, Gordon MacDonald. Das hat er das Aushöhlungssyndrom genannt. Als die Bewohner eines Apartmenthauses in Florida kürzlich erwachten, also schon ein paar Jahre her, gell, in Florida, da waren sie einem erschreckenden Anblick vor ihren Fenstern ausgesetzt. Der Boden unter der Straße vor ihrem Gebäude war buchstäblich eingebrochen und hatte einen riesigen Krater hinterlassen. Stellt euch das bei euch mal vor in der Straße, ne? In diesen sich ständig erweiternden Abgrund stürzten Autos, Straßenpflaster, Bürgersteige, Gartenmobiliar. Und offensichtlich war das Gebäude selbst als nächstes dran. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis entsteht eine derartige Aushöhlung, wenn unterirdische Strömungen während Dürrezeiten versiegen und so der Oberfläche des Bodens seinen darunter liegenden Halt entziehen. Plötzlich wird alles zum Einsturz gebracht und man bekommt eine erschreckende Ahnung davon, dass man auf nichts bauen kann, nicht einmal auf den Boden, auf dem man steht. Es gibt eine beachtliche Anzahl von Menschen, deren Leben wie eine solche Aushöhlung in Florida aussieht. Vermutlich haben viele von uns hin und wieder bemerkt, wie sie sich auf dem wegsackenden Rand eines Kraters befinden, mit einer lähmenden Müdigkeit, dem Geschmack offensichtlichen Versagens oder der bitteren Erfahrung, Ziele oder Absichten nicht realisieren zu können. Merkten wir vielleicht, wie etwas in uns im Nachgeben war. So als ob wir kurz vor einem Zusammenbruch stünden, der unsere ganze Welt in einen ewigen Abgrund zu stürzen droht. Manchmal scheint man nur wenig tun zu können, um einen solchen Zusammenbruch zu verhindern. Was machen wir falsch? Wenn wir einmal länger darüber nachdenken, entdecken wir die Existenz eines inneren Raumes, unsere verborgene Welt, den wir bisher nicht so wahrgenommen hatten. Und ich hoffe, schreibt Gordon MacDonald, dass Folgendes deutlich wird. Wenn wir unsere verborgene Welt vernachlässigen, wird sie nicht dem Gewicht der Ereignisse und Spannungen standhalten können, die sich zwangsläufig einstellen. Manche Leute sind überrascht und verstört, wenn sie zu dieser Selbsterkenntnis gelangen. Plötzlich entdecken sie, dass sie einen Großteil ihrer Zeit und Energie dafür verwendet haben, auf der sichtbaren Ebene, an der Oberfläche, Leben aufzubauen. Sie haben viele gute und vielleicht sogar außerordentliche Aktivwerte vorzuweisen, wie beispielsweise akademische Grade, Arbeitserfahrung, einflussreiche Beziehungen und körperliche Kraft und Schönheit. Und ist auch nichts Schlechtes daran, aber oft entdecken wir beinahe zu spät, dass unsere verborgene Welt geschwächt wird. und aus den Fugen geraten ist. Und an diesem Punkt ist das Aushöhlungssyndrom, dem ist dann die beste Vorlage gegeben, wenn man nicht mehr auf diese innere Welt achtet. Und wir müssen lernen, dass wir in zwei völlig verschiedenartigen Welten leben. Wir können viel eher mit unserer äußeren, sichtbaren, ausdehnungsfähigen Welt umgehen, die ist viel leichter messbar. Unsere äußere Welt besteht aus Arbeit, Besitztümern, Spiel und vielen Bekanntschaften, die ein soziales Netz bilden. Diesen Teil unserer Existenz kann man am leichtesten mit Begriffen wie Erfolg, Popularität, Besitz oder Schönheit beschreiben. Unsere innere Welt dagegen ist mehr geistlicher Natur. Und hier finden wir ein Zentrum vor, in dem die Maßstäbe und Werte festgelegt werden und Überlegungen in der Stille reifen können. Es ist ein Platz der Anbetung und des Bekennens, ein einsamer Raum, in dem die moralische und geistliche Verschmutzung der Zeit nicht eindringen darf. Diese innere Welt. Und jetzt komme ich heute Morgen mit heiligem Obstsalat und konfrontiere uns als Gemeinde, dich als Gemeindeglied, dich als Nachfolger, Nachfolgerin von Jesus damit, dass Gott etwas in deinem Leben verändern möchte. Das sollen nämlich Früchte heranwachsen. Boah, ist mein Leben denn nicht schwer genug? Kennst du nicht meinen Chef? Kennst du nicht meine schwierigen Verwandten? Meine Schwiegermutter? Ach, meine ist klasse, also meine. Kennst du nicht die Herausforderungen, denen ich kaum nachkommen kann? Und jetzt soll ich auch noch Früchte bringen? Langsam wird es mir zu viel hier in der Gemeinde. Jeden Sonntag will der Pastor was anderes. Und das, was Gott so in meinem Leben auf mich legt, das ist so viel. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Ich habe Schleudertrauma. Ich glaube, dass wir es missverstehen, völlig missverstehen würden, wenn wir das so verstehen würden. Als ob Gott jetzt noch was auf unsere Schultern legt, und das müssen wir auch noch produzieren. Also morgen, wenn ich aufstehe, also heute besonders liebevoll sein. Ach, Enthaltsamkeit, meine Güte, ja. Freude. Wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Jetzt muss ich auch eine Freude zeigen. Also, ach, das wird so anstrengend diese Woche, wenn ich diese Früchte bringen muss. Nein. Ich möchte euch mit hineinnehmen heute Morgen in eine totale Entspannung. Es ist sowieso entspannende Zeit. Es ist meine letzte Predigt vor meinem Urlaub. Manche sind gar nicht da, weil sie in Urlaub sind. Und manche von euch gehen vielleicht auch die nächste Zeit, nehmen sich eine Auszeit. Ich möchte euch innerlich mit hineinnehmen in so eine geistliche Auszeit mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wenn ich jetzt mit euch einen Bibeltext lese, der wird nicht an die Wand geworfen, den lese ich einfach im Zusammenhang. Ich mut euch das mal zu. Ihr könnt auch die Augen schließen, aber bitte nicht einschlafen. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Ich will heute Morgen nicht über die Früchte des Heiligen Geistes sprechen, wenn wir das Bild mal kurz zurückdrehen. Mit dem heiligen Obstsalat, da hat die Miriam die nächsten zwei Sonntage nochmal so eine richtige Vorlage, das mit euch im Detail zu betrachten. Ich möchte heute etwas an der Stelle Grundlegenderes mit euch betrachten. Da können wir das nächste Bild schauen. Da sehen wir einen Weinstock mit seinen Reben. Es geht um diese Frucht. Jesus macht unmissverständlich klar, dass wer mit ihm verbunden ist, einfach Frucht bringt. Er ist der Weinstock, du und ich, wir sind die Reben da dran. Und der Vater im Himmel, der ist der Weingärtner. Und das Geheimnis, dass Frucht wachsen kann, besteht in der festen Verbindung der Rebe mit dem Weinstock. Diese Verbindung ist unbedingt der Schlüssel. Und Jesus fordert in diesem Text, den ich gelesen habe, mehrfach auf, bleibt in mir. Was will Jesus von uns? Okay, was will Jesus von uns?
Zu ihm bleiben.
Ich habe gedacht, ich soll Frucht bringen. Was will Jesus von uns?
In ihm bleiben.
Einfach in ihm bleiben, nicht mehr?
Lebe.
In ihm bleiben oder was? Hast du noch eine Idee? Okay, also du gehst schon eine Schippe weiter. Ich bin in der Predigt noch nicht so weit. Aber wir kommen gleich dazu. Denn ich habe jetzt, ihr merkt schon, die Predigt ist heute ein bisschen interaktiv. Wenn ich so drauf rumreite, dass Jesus nur eines will, dass wir in ihm bleiben, dann habe ich eine Frage an euch. Ihr seid ja alles doch Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Nicht nur eine Woche, sondern schon ein bisschen mit Erfahrung. Ich habe hier einen Flipchart mitgebracht. Auch wenn ich nicht wirklich super schön schreibe, versuche ich mein Bestes. Meine Frage an euch ist jetzt, als ganz erfahrene Jesus-Nachfolger, wie geht das? Wie kann man in Jesus bleiben, Waltraud?
Wenn ich
mit ihm reden. Kann man das erkennen, was ich da schreibe? Okay. Weitere Vorschläge? Seinen Ratschlag befolgen. Ich schreibe mal seinen Rat befolgen, das ist kürzer zu schreiben. Ne?
In seinem Wort lesen.
Sein Wort.
Ja.
Sein Wort lesen. sich Zeit nehmen. Okay. Mich prüfen? Selbstprüfung, ja. Klaus, ich habe dich gesehen auf der Galerie, du wolltest auch was sagen. Aufs Gewissen hören. Bitte? Also das würde ich mit ihm reden. Also schreibe ich noch bitten dazu, ne? Also noch ein letztes. Ja. Über ihn nachsinnen. Okay. Also. Meine Schrift wird jetzt, je tiefer ich hier komme, okay. Das war das Letzte, kommt jetzt.
Okay, bleiben bitte hier auch ein Standort oder ein Platz.
Und das willst du wie ausdrücken?
Was aushalten.
Geduldig
sein, an einem Platz immer zu bleiben.
Treu sein oder? Geduldig bleiben. Oh, ja, okay. Am Platz warten. Okay, lassen wir es mal dabei. Ich zitiere nochmal das, was Jesus seinen Jüngern sagte und damit uns heute Morgen: bleibt in mir. Da sind eure Gedanken, ja, das geschieht, wenn ich mit ihm rede. Und das kann unter anderem auch ihn um etwas bitten bedeuten. Seinen Rat befolgen. Das bedeutet für mich, wenn ich mit ihm rede und er mir einen Impuls gibt, etwas zu tun oder zu lassen, dass ich das auch dann wirklich in die Tat umsetze. Konsequenzen. Sein Wort lesen, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, die Bibel zur Hand zu nehmen, digital oder analog, ganz egal, aber drin lesen. Sich Zeit nehmen, das Ganze geht ja gar nicht, ohne dass ich mir Zeit dafür nehme, in einer Zeit, die sich so schnell dreht und wo so viele andere Dinge schreien, wie wichtig sie sind. Mir Zeit nehmen, das muss ich planen. Selbstprüfung findet in dieser Zeit auch statt, dass ich mein Leben im Licht von seinem Wort betrachte oder wenn das Gewissen in mir etwas Alarm schlägt an irgendeiner Stelle, dass ich einfach Zeit habe, über ihn nachzudenken. Nicht so sehr über mich, sondern über ihn. Wer er ist und wie er ist. Und von ihm etwas empfangen, wow, am Platz warten, das hat auch wieder ein Stück die Zeit, den Zeitfaktor, dass ich sage, ich höre da nicht so schnell auf. Ich bleibe jetzt hier, bis du geredet hast. Ich bleibe jetzt hier, bis ich was empfangen habe. Ich bleibe jetzt hier, weil ich dich so sehr brauche, weil ich dich liebe, nehme ich mir diese Zeit. Ja, in ihm bleiben. Also ihr habt ganz tolle Gedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr die geteilt habt. Und vielleicht ist da ein Impuls für irgendjemand unter uns, der das vielleicht gerade gebraucht hat. Ich habe mal von einem T-Shirt gehört, das hätte ich gern. Es gibt da T-Shirts mit Schrift obendrauf. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, da steht auf Englisch Jesus Inside drauf. Wer hat es nicht verstanden? Alle können Englisch? Also, Jesus Insight. Also, Jesus. Es ist, wie sollte man sagen, in Anlehnung an eine Computerwerbung geschrieben worden. Da heißt es Intel Insight. Das bedeutet, in diesem Laptop, in diesem Computergehäuse ist ein Chip drin von Intel, von der Firma Intel. Innen drin funktioniert das Ding nur mit diesem Chip. Und Jesus Insight bedeutet, da lebt Jesus Christus drin. Und das funktioniert nur, weil er da ist. Jesus Insight. Bleibt in mir, wie ich in euch. Von daher hat es eine gewisse Berechtigung, so ein T-Shirt für dich und für mich. In mir lebt Jesus. Und ich will auch in ihm bleiben, in ihm leben. Und ihr habt im Grunde genommen so wesentliche Dinge vorweggenommen. Ich möchte noch ein paar Bilder zeigen, mit denen ich das versuche zu beschreiben. Und zwar, bald haben unsere Ex-Pflegekinder ihren Geburtstag und wir werden an diesem Montag im August mit ihnen in den Vergnügungspark Trips Drill fahren. Und da gibt es neben vielen Fahrattraktionen unter anderem Fahrräder, die sich von den Fahrrädern, die wir zu Hause haben, deutlich unterscheiden durch etwas sehr Problematisches, finde ich. Die haben alle einen Achter. Das Vorderrad hat einen Achter, das Hinterrad hat einen Achter. Ihr wisst ja, wie das geschieht, wenn man mit seinem eigenen Fahrrad über einen Bordstein fährt, viel zu wenig Luft im Reifen hat, dann gibt es in dem Rad oft so eine Delle und dann läuft das Rad nicht mehr rund. Und dort ein Tripsdrill, diese Räder laufen nicht rund. Und das gehört zu den Attraktionen, dass man sich so ein Fahrrad schnappen kann und versucht zu fahren. Hat das schon mal jemand versucht außer mir? Ah, ihr wart alle schon in Tripsdrill, ja. Es ist schon ein Spaß auf der einen Seite, aber wollt ihr mit so einem Fahrrad, also gerade ihr, wollt ihr mit so einem Fahrrad im Alltag unterwegs sein? Also das ist wirklich eine Krankheit, so ein Fahrrad. So was macht man vielleicht in einem Vergnügungspark für eine Minute, dann hat man auch schon genug davon. Im Alltag willst du mit einem Fahrrad fahren, das rund läuft. Und ich habe euch ein Rad gemalt, das ist jetzt, Entschuldigung, ich bin kein, wer hat das hingekriegt? Der Albrecht Dürer, der hat so einen Kreis freihändig gezeichnet, gell? Aber ich bin kein Albrecht Dürer oder sonst was. Ich habe auch keinen Zirkel benutzt, aber so gut ich es konnte. Es soll ein Rad andeuten. Ein rundes Rad. Danke für eure Großzügigkeit. Und ich möchte deutlich machen, dass dieses Rad meines Lebens, deines Lebens, rund laufen soll. Und manchmal läuft es nicht rund, unser Lebensrad. Und das hat auch Gründe, weil die ein oder andere Speiche vielleicht einen Knick hat oder zu kurz gerät, vernachlässigt wurde, man vielleicht was nachjustieren sollte, damit es wieder rund läuft. Und ihr habt von manchen Dingen, die ihr hier genannt habt, die kommen hier als Speichen vor. Ich glaube, dass es so Hauptspeichen gibt. Und eine dieser Speichen heißt das Wort Gottes. Wenn ich mir Zeit nehme, in der Bibel zu lesen, dann macht das was mit mir. Wenn ich die Zusagen Gottes lese über mein Leben, dann empfange ich Trost, wenn ich Trost brauche. Dann empfange ich Orientierung, wenn ich Orientierung brauche. Dann empfange ich neue Horizonte, wenn alles so sich verengt hat. Und zeigte mir seine Größe. Es gibt so vieles, was ich entdecken kann. Da entdecke ich Jesus mittendrin. Und da wächst mein Glaube. Wenn ich im Wort Gottes lese, wächst mein Glaube. Es baut mich auf. Und je weniger ich in diesem Wort lese, ganz persönlich, das kannst du in deinem Lebensalltag machen. Ich hoffe, dass du nicht nur die Bibel liest, die ich sonntagmorgens vorlese, ja? Sondern dass du zu Hause in deinem Alltag Zeit findest, für dich selbst zu lesen, ganz für dich. Das ist eine wichtige Speiche, aber in Jesus bleiben ist mehr. Wir schauen das zweite Bild an. Okay. Mit ihm reden. Und was ich ganz großartig finde, wir dürfen ihm alles sagen, wir dürfen ihn um alles bitten, habe ich gerade in dem Text mehrfach gelesen. Jesus sagt, ihr dürft mich um alles bitten. wenn ihr in mir bleibt. Ich werde es tun. Was für eine Zusage, Leute. Wenn es so wichtig ist, hat Jesus zweimal betont. Aber es ist ja nicht nur mit ihm reden, indem ich was sage, die ganze Zeit einen Monolog vielleicht führe. Nein, es ist ja viel mehr. Er möchte ja antworten. Und vielleicht ist genau der Schlüssel von dem, was Claudi sagt, am Platz warten. Jesus, jetzt habe ich dir was gesagt. Ich brauche jetzt eine Antwort. Und manchmal hören wir viel zu schnell auf mit dem Beten. Wir hören auf zu reden und gehen dann weg, anstatt zu warten. Hat Gott vielleicht eine Antwort? Gibt er mir vielleicht irgendeinen Impuls in mein Herz, einen Gedanken, eine Erinnerung, wo mir auf dem Weg eine Hilfe sein würde, wenn ich abwarten würde, anstatt gleich wegzurennen? Gebet ist so fantastisch. Es ist Gespräch mit Gott. Nicht nur Monolog, sondern auch zu entdecken, ich kann die Stimme meines guten Hirten hören lernen, mehr und mehr. Es gibt ein drittes Bild. Gemeinschaft. Es ist interessant, dass hier Gemeinschaft gar nicht so stark vorhanden war. Aber ich meine, jemand hat es auch gesagt, warst nicht du, Waltraud, Gemeinschaft. Ich bin froh, dass ich nicht allein in Urlaub fahren muss. Ich habe immerhin meine Claudi dabei. Was für ein Geschenk. Und wir freuen uns auf die Zweisamkeit. Wir dürfen sogar den Martin in der Lebenshilfe lassen, 2,5 Wochen. Wir werden es genießen. Aber ich möchte nicht allein sein. Aber manchmal kann man auch in der Zweisamkeit allein sein. Kennt ihr das? Man kann in so einer großen Gemeinde und noch größeren Gruppen sein und sich trotzdem alleine fühlen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wenn man in Jesus bleiben will, dass man nicht alleine bleibt mit sich, sondern dass man ein Gegenüber findet, Menschen, denen man mehr und mehr vertraut ist, wo man Vertrauen hat zueinander, sich Dinge anvertraut, füreinander betet, miteinander auch die Lasten des Alltags trägt und andere trägt oder sich getragen weiß von anderen. Oh, wie. Ich könnte alleine über Gemeinschaft, wir haben das ja schon, das Wir, ne? Da haben wir Monate jetzt hinter uns gepredigt. Ich will es nicht weiter vertiefen, aber das gehört unbedingt dazu, wenn man in Jesus bleiben will, bleibt man auch in der Gemeinschaft. Noch ein letztes Bild in diesem Rad. Gehorsam. Ich fand es interessant, das hat hier seinen Platz gefunden bei euch. Auf sein Gewissen hören, na, da gibt es Dinge, da erinnert uns der Heilige Geist, wenn wir beten, wenn wir still werden, wenn wir uns Zeit nehmen an Dinge, oh, da hast du was tun wollen und hast immer noch nicht getan. Oh, schnell noch eine Mail an den Paul schreiben, der wartet darauf, dass ich ihm meine Lieder schicke für den nächsten Sonntag. Oder, das ist ja harmlos, gell? Es gibt Dinge, die habe ich verbockt. Da habe ich Mist gebaut. Und da ist jemand anderes dadurch betroffen, frustriert über mich, verärgert vielleicht sogar, dass ich hingehe und sage, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe oder nicht gemacht habe. Gehorsam werden, das, was ich erkenne, dass ich das auch tue. Udo, das warst du, seinem Rat befolgen. Wenn Jesus dir einen Rat gibt, wenn du die Bibel liest und entdeckst, oh, wollte ich jetzt gar nicht so genau wissen, aber wenn du das sagst, Herr, okay, wenn das der Weg ist in dieser Situation, dann sagt Jesus, dass es nicht nur darum geht, sein Wort zu hören, sondern Täter seines Wortes zu sein, es umzusetzen, gehorsam zu sein, darauf zu vertrauen, dass es der richtige Weg ist. Manchmal riskiert man dann auch was und wagt Gehorsam, aber wird entdecken, wie er trägt und wie sich Leben entfaltet zu einer Schönheit, zu einer Befreiung, zu einer Kraft, die wir vorher nicht gekannt haben. Ja, wenn das rund läuft, dann läuft unser Lebensrad auch rund, wenn wir so in Jesus bleiben. Und wir haben das schon mehrfach gehört in diesem Frühjahr aus der Apostelgeschichte 2. nachdem Pfingsten geschehen war, waren das solche Rituale oder solche Werte, die die Urgemeinde in Jerusalem ganz, ich sag mal so, geistlich natürlich gelebt hat. Apostelgeschichte 2, 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Da ging es natürlich um das Wort, um die Schrift, um Lehre, um darin mehr verstehen zu können, wie Gott ist und was er für mein Leben vorhat. Da geht es, sie lebten in enger Gemeinschaft. Das war nicht oberflächlich, na, wie geht's denn so? Ach, es geht so. Nein, es ging um enge Gemeinschaft, Vertrautheit. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Da ging keiner allein seinen Weg, die waren wirklich miteinander unterwegs und das hat sowas von Freude gemacht und das war sowas von attraktiv in Jerusalem, dass so viele andere nur noch gestaunt haben und auch dazugehören wollten. Bleibt in mir. Ja, das, den Kreis, das Rad mit den vier Speichen. Aber ich habe noch eine Schippe tiefer. Bis jetzt habe ich vielleicht eher dein Appellohr angeregt, indem ich gefragt habe, um was es geht, was ich tun kann. Also jetzt könnte man wieder heimgehen und sagen, ja, ich habe heute in der Predigt gehört, ich soll mit ihm reden, also ich tue wieder was. Ich soll mir Zeit nehmen, ich soll auch noch in der Bibel lesen. Ich mich auch noch prüfen. Intensiv nachdenken. Ja, von ihm empfangen, das mache ich schon gerne. Ne? Aushalten. Ach, ich habe doch so viele Termine heute, ich kann gar nicht aushalten. Das hört sich schon wieder so anstrengend an, was ich euch jetzt gesagt habe. Kann das sein? Könntest du heimgehen und sagen, ach, wenn ich also das Rad am Laufen halte, dann bin ich ganz schön beschäftigt. Ich habe im vergangenen Monat zweimal diesen Impuls ganz stark bekommen von außen, dass Leute, die geistlich auch was zu sagen haben, einfach rübergebracht haben, Jesus sucht nicht meine Mitarbeit in erster Linie. Was Jesus sucht, das sind Freunde. Die Beziehung zu Jesus ist immer, immer, immer das Erste. Immer das Erste. Er sagt, das habe ich euch gelesen vorhin in Johannes 15, ihr aber seid meine Freunde. Euch habe ich meine Pläne mitgeteilt. Ich habe sie vom Vater gehört und euch habe ich sie mitgeteilt. Mit euch bin ich vertraut. Er sucht nicht erst Mitarbeiter, sondern er sucht erst Freunde. Und er wünscht sich, diesen Satz habe ich als nächsten, kannst du das nächste Bild zeigen? Ich gebe mich nicht meiner Aufgabe hin, sondern ich gebe mich Gott hin, sodass er mir Aufgaben geben kann. Es geht um diese Beziehung in allererster Linie. Und wenn wir in den nächsten Wochen Predigten hören über den heiligen Obstsalat, über Früchte, die wachsen sollen, es fängt immer wieder damit an, dass in meiner Beziehung mit Jesus ich einfach ankomme und bin. Es geht nicht zuerst darum, was ich sonst noch tue, sondern dass ich einfach mich aufmache und sage, Jesus, hier bin ich. Mit allen Schwächen und Stärken, mit allem Erfolgen und Versagen, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem Sehnen nach mehr Gemeinschaft oder auch dem Sehnen, mal allein zu sein. Hier bin ich jetzt bei dir. Und ich will einfach bei dir sein, Jesus. Der geistliche Leiter, der mir diesen Impuls weitergegeben hat, der machte das auch deutlich mit zwei Frauen, denen Jesus begegnet ist, Maria und Martha. Da macht es gleich klick, 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 klick in deinem Bibelkoffer da hinten drin. Maria und Martha. Die Martha, die war die Gastgeberin, die hat wunderbare Gastgeber-Eigenschaften gehabt und hat sie gelebt und Jesus hat sie nicht dafür gescholten, dass sie das getan hat, aber ihre Schwester Maria, die hat kein so großes Interesse daran gehabt, den Tisch zu decken oder in der Küche zu helfen. Was wollte die tun? Oh. Die hat sich einfach zu Jesus gesetzt und Jesus hat ihr viel erzählt, ungeheuer viel und ihm zuzuhören, ich nehme an, Jesus hatte eine schöne Stimme, ne? Also das war leicht, ihm zuzuhören, aber er hat nicht nur eine schöne Stimme gehabt, sondern er hat so gute Dinge gesagt. Die Maria, die war viel lieber da bei Jesus, ganz nah. Und hat sich das nicht rauben lassen, obwohl ihre Schwester protestiert hat ohne Ende und sogar Jesus noch Dampf gemacht hat. Sag mal, du meiner Schwester, was sie zu tun hat. Und Jesus sagt, nein, sie hat das gute Teil der Welt, das soll nicht von ihr genommen werden. Du hast das Recht, zuerst Beziehung mit Jesus zu haben, bevor du irgendetwas tust. Einfach bei ihm sein. Mit ihm Zeit nehmen. Ich komme gleich zum Schluss der Predigt. Schon im Anbeginn der Schöpfung, da lesen wir den Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose, dass Gott in 6 Tagen diese Welt geschaffen hat. Ja? Am 6. Tag, Krone der Schöpfung, da hat er uns gemacht, die Menschen, und hat gesagt, sehr gut. Und was hat er dann am 7. Tag gemacht? Da hat er geruht. Na, der Mensch, der war gerade erst entstanden. Und was war da der erste Tag des Menschen? Ein Ruhetag. Der erste Tag im Bewusstsein des Menschen war ein Ruhetag. Erstmal nichts tun. Erstmal einfach nur sein und mit Gott im Gespräch bleiben. Einfach nur da sein bei ihm. Und ich glaube, wenn wir heute Morgen das mitnehmen, dass wir von dieser Predigt, von diesem Gottesdienst nach Hause gehen, es geht nicht darum, dass ich jetzt jeden Tag eine neue Frucht bringe und dass ich mich anstrenge, denn das Leben ist oft anstrengend, und jetzt noch mehr tue. Da geht es einfach darum, dass ich sage, ich will jetzt erstmal sein mit meinem Gott, mit Jesus. Mit dem, der mich so sehr, sehr liebt, dass ich es nicht verstehen kann, wie sehr er mich liebt. Und dass er mich nicht lässt, überhaupt nicht lässt. Und dass ich Zeit nehmen darf. Aber ich glaube, dass Jesus auch sich in seinem Herzen nach etwas sehnt, von dir und mir. Dass wir auf diese Liebeserklärung, die er vom Vater her uns gezeigt hat, dass wir immer wieder antworten und sagen, Jesus, ich liebe dich auch. Ich will mit dir ganz nah verbunden sein. Ich merke, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als diese Zeiten ganz nah bei dir zu sein. Und die will ich mir nicht rauben lassen von so vielen Zeiträubern, die es in meinem Leben gibt. Und in dieser Zeit, die ich bei ihm verbringe, da kann ich Lasten abgeben, da kann ich sündenlos werden, da kann ich meine Fragen abgeben. In diesen Zeiten mit ihm, da kann ich ihn bitten, Herr, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Und wenn wir so bei ihm bleiben, sagt Jesus, was passiert dann? Ah, das war ja im Text heute. Darum ging es heute. Ach so. Wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir das zur Priorität unseres Lebens machen, einfach bei ihm zu sein, einfach in dieser Gemeinschaft mit ihm bleiben, dann ist Frucht das Natürlichste, was geschieht in unserem Leben. Da muss ich mir nicht Gedanken machen, dann wird in meinem Herzen was brennen. Dann werde ich manchmal gar nicht mehr anders können und gar nicht mehr anders wollen, als genau das, was er will. Da entsteht herrliche Frucht. Aber der Schlüssel, ihr Lieben, der Schlüssel ist es, in ihm zu bleiben. Und kennt ihr das auch, dass genau da oft der größte Kampf ist? Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort, das uns die Wahrheit zeigt und das uns hilft zum Leben. Und wir haben heute gehört, wie Jesus es so betont hat, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass wir Frucht bringen. Und Herr, danke, dass du es nicht so schwer gemacht hast für uns, sondern dass du es leicht gemacht hast, aber dass es auch eine Entscheidung bedarf, zu sagen, das hat Priorität. Und hilf du jedem von uns, der heute Morgen entdeckt hat, da habe ich etwas vernachlässigt. Da braucht etwas eine Umorientierung. Da muss etwas neu werden in meinem Leben, dass du jedem, der das so in seinem Leben sieht heute Morgen, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und die Kraft gibst, genau da hinein, ganz neu, in dieser Beziehung zu leben, die durch nichts zu übertrumpfen ist. Jesus, wir danken dir, dass du dich in unser Leben hinein offenbarst, dass du in uns lebst und dass du uns einlädst, in dir zu sein, in dir zu leben. Und danke, dass wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sein dürfen, einander dabei unterstützen dürfen, einander ergänzen dürfen, dass solche Früchte wachsen, die einfach unser Leben so sehr bereichern und dich so sehr groß machen. Das wünschen wir uns. Amen.